Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quilten und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Alison Richter von Campbellsook Diary. Hallo Alison, wie geht's dir?
Hallo, gut, danke. Mir geht's gut.
Sehr schön, dass du dabei bist. Erzähl uns bitte, wie hast du angefangen mit Nähen und Quilten?
Ich habe erstmal mit Nähen angefangen. Meine Mutter ist Hauswirtschaftslehrerin und sie hat das Nähen beigebracht. Und ich habe dann erstmal mit Klamotten angefangen, mit kleineren Nähprojekten. Meine Mutter findet es nicht so schön, dass ich wollte immer nach meiner eigenen Richtung nähen. Ich wollte immer dann ohne Schnittmuster nähen und das hat ein bisschen frustriert. Aber ich habe dann so mit Klamotten angefangen, bis ich habe bemerkt, das macht mir keinen Spaß, wenn ich habe so lange auf was gesessen und erstmal anprobiert und oh, das T-Shirt passt nicht oder hier sitzt es nicht richtig und ich konnte das nicht korrigieren. Und ich habe erstmal mit Quilten angefangen, als ich in Deutschland umgezogen bin. Und ich habe einen Online-Stoffladen gehabt, habe ich dann immer für unsere Ausstellung Beispiele genäht. Ja, viele Kleinkram dann auch genäht, Kissen und sowas.
Wundert mich, ich dachte, weil du aus Amerika kommst, hast du da als Kind schon gequiltet? Ich dachte, in Amerika quilten alle.
Nee, wir haben dann immer Quilts auf der Sofa gehabt, aber das ist eigentlich ein Geschenk von meiner Oma und sie hat dann die Quilts von einer Nachbarin dann gekauft für alle ihre Kinder. Aber meine Mutter hat nie gequiltet, meine Tante schon, aber das ist dann Quilts sind immer bekannt und ich würde sagen, dass es gibt ganz viele Familien, die haben dann Quilt im Vergleich mit Deutschland, wo es gibt dann ganz viele, die wissen gar nicht, was ein Quilt ist. Aufgewachsen mit Quilts, aber erstmal in erwachsener Jahre angefangen mit Quilt zu nähen.
Und genau, wenn du in Deutschland bist, wo Quilt dann so sozusagen nicht so bekannt ist. Ja. Ich sehe da hinter dir, wir sehen uns jetzt, wenn wir reden und ich sehe einer deiner berühmteste Muster da auf dem Wand. Viele von unseren Zuhörerinnen kennen dich bestimmt, dass du Mutti bist von der Dragonfly-Muster. Wie bist du gekommen zu diesem wunderschönen Muster? Und außergewöhnlich, würde ich sagen. Ich persönlich kenne Applikationen, die sind so klein und deine sind so groß.
Ich kombiniere dann ganz viel gepiezte Teile mit den Applikationen. Also da kannst du dann auf den Bildschirm sehen, da habe ich dann hier die Flügel, die sind erstmal gepiezt und dann danach dann appliziert. Und in diesem Prozess, ich bräuchte dann hier mit dieser Kombination mit Piecing und Applikation, ich bräuchte dann so Standard-Blockgroße. Die kleinen Half-Square-Triangles, die sind 2 Inch. Und ich konnte keine Mini-Mini-Klein-Applikation machen mit gepiezte Teile. Und irgendwie ist das dann groß geworden. Ich finde, dass große Applikationen wirkt ein bisschen moderner. Und natürlich, es gibt dann viele Leute, die finden es einen Vorteil, oh, da komme ich dann schneller an meine Endergebnis. Wenn man dann, wie du sagst, hier die kleinen Mini-Teile dann applizierst, sitzt man dann richtig lange auf einen Block. Für mich ist, da kann ich das kombinieren. Aber ich brauche dann die große, dass ich das, die Piecing kombinieren kann mit applizieren.
Die Dragonfly ist Linksmuster, das du bis jetzt gemacht hast?
Nee, ich würde sagen, das ist mein Schnittmuster von mir, heißt Tiptoe Through the Tulips. Also auf die Zehenspitzen durch die Tulpen würde man das dann übersetzen. Und das ist dann reiner gecurved Piecing, Drunkard's Path Blocke dann genäht und so leichte applizieren, so kleine Kreise und sowas. Und das ist tatsächlich mein Lieblingsmuster. Ich kann nicht sagen, warum. Also das war meine zweite Schnittmuster, das ich habe gemacht. Und da hatte ich dann ein bisschen mehr Erfahrung. Und irgendwie diese Muster spricht mir am meisten an.
Booty Birds finde ich auch total niedlich. Und besonders, wenn man auf Instagram guckt und sieht man die ganz viele Farben, die die Frauen so genäht haben. Ja. Wie bist du zu dieser Vogelidee gekommen?
Mir gefällt dann sehr gut dann Folk Art. Also das ist dann so eine Kunstrichtung. Das ist ein bisschen in der Stil. Einmal habe ich gesehen, dass es dann ganz oft, wenn ich dann hier so verschiedene Dinge dann anschaue, dann entweder Architektur oder so andere Kunstdrucke oder sowas, manchmal sehe ich dann hier so ein klein bisschen was, das sieht aus wie das. Und zum Beispiel, ich habe dann was gesehen, es sah aus wie ein Vogel und die Flügel sah aus wie ein Drunkard's Path Block. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, oh, da konnte ich dann einen Vogel nähen. Ich habe dann hier die ganze Pretty Bird auf die Flügel dann bestimmt. Also die große, die sind, glaube ich, 3 Inch. Ja, das ist dann so immer Kombination von Inspirationen überall.
Du hast auf einem YouTube-Kanal, wo du sehr schön erklärst deine Applikationstechnik. Mhm. Und ich war richtig überrascht. Ich dachte, du machst das mit der Hand.
Nein, ich nähe nie was per Hand, auch das Binding nicht. Es gibt dann verschiedene Wege, wie man applizieren kann. Und ich muss sagen, ich habe richtig alle Arten von Applizieren dann probiert. Natürlich dann auch mit so einer Zickzack-Finish, dann auch mit ein Raw-Edge-Applikation. Aber das Einzige, das ich habe nie probiert, ist Hand-Applikation. Also erstens, ich kann das nicht so gut. Meine Finger werden taub, wenn ich dann ein bisschen per Hand nähe. Für mich ist es ein bisschen wie Strafarbeit. So, ich muss dann hier so die Hose länger machen oder kurzer machen und Saum fertig nähen. Und das ist nicht meins. Ich nutze eine Technik mit Spruchstärke. Was super mit dieser Technik ist, man hat eine fertig und sauber Saum. Und da musst du gar nicht mit Zickzack nähen. Das kannst du entweder per Hand oder du kannst dann mit die Maschine dann fertig nähen. Und ich mache entweder so einen gerade Stich oder einen Blindstich und dann hat man zusammen genäht mit Maschine statt per Hand.
Es ist sehr schön erklärt. Jeder, wer möchte, das nochmal sehen, wie du das machst. Auf deinem YouTube-Kanal hast du da ein paar Videos dazu. War lustig zu sehen, deine Sprühstärke, die deutsche Sprühstärke. Ja. Aber Freezerpaper, wo kaufst du dein Freezerpaper? Paper.
Es gibt ja mittlerweile viele Online-Stoffladen, die das dann auch anbieten. Da kann man natürlich dann auf Amazon, aber mir persönlich gefällt es, wenn ich dann hier so die Quiltladen unterstützen kann. Da kann man dann einfach dann suchen. Aber natürlich habe ich ganz am Anfang so, wenn wir nach Amerika gereist haben, natürlich landet 1 oder 2 Boxen in meinen Koffer und das haben wir dann immer mitgebracht. Aber das findet man mittlerweile jetzt in Deutschland.
Und auch, dass du das Binding mit der Maschine nähst. Das hat mich so berührt, weil ich mache das auch das Gleiche. Wie nähst du das eigentlich mit der Maschine? Erstmal auf die vordere Seite oder auf der Rückseite?
Ich nähe das dann auch mit der Maschine. Dann nimmt man den Binding erstmal umschlagen und dann, ich nähe dann hier ein Stecknadel, was ein bisschen gefährlich ist. Statt die Stecknadel nach innen in Richtung Quilt, das Stecknadel ist dann Richtung außen. Und es hält das dann richtig, dann nähe ich dann hier von die vorne Seite in den Naht, das Binding. Dann man sieht die Naht dann von die Hinterseite. Aber für mich, ich denke so, oh gut, das ist die Hinterseite vom Quilt. Wenn es nicht so perfekt ist, dann wer guckt da, ne?
Angela Walters sagt, ich kann mich nur auf eine Seite von dem Quilt konzentrieren und ich habe mich entschieden für die vordere Seite. Hast du eine Lieblingsfarbe?
Grün.
Hier hätte ich mehr auf Blau gedacht.
Ja, also das ist dann auch so, ich merke, dass ich gehe dann durch Phasen. Manchmal, wenn ich arbeite sehr intensiv auf einem Muster, dann ich merke beim nächsten Projekt, das hat dann auch ein bisschen Einfluss in meine Farbauswahl. Aber ich habe dann auch Phasen. Jetzt arbeite ich sehr viel mit Lila im Moment. Also viele Projekte mit Lila. Aber das ist dann auch so, manchmal, wenn ich arbeite auf ein Muster, manchmal habe ich eine bestimmte Farbvorstellung. Das muss blau sein oder das muss grün sein oder wie auch immer. Momentan habe ich dann viel mit Blau, aber eigentlich ist das nicht mein nicht mein Lieblings.
Was sagst du, wenn du auf Instagram die Fotos siehst mit anderen Farben, was die Frauen so nähen, total anderes, zum Beispiel Orange und Gelb und Rot?
Also ich finde es total spannend. Das ist dann auch schön zu sehen, was die anderen dann auf eine Vorstellung haben. Wenn ich dann so eine Schnittmuster von noch jemand sehe, dann denke ich, oh, das muss dann nicht in Blau sein, sondern in Orange sein. Ich finde, das Farbe ist dann sehr persönlich. Jeder hat seinen Farbausfall und jede sind, glaube ich, dann sehr von die Eltern dann beeinflusst. Für mich das einzige Farbe, das ich nicht nähe, naja, also sehr selten vielleicht, ist mit Rot. Ich habe so einen Stapel mit 4 Stoffen mit Rot und das war's. Also es ist nicht meine Farbe, besonders mein Papa hat mir dann mit Farbe dann viel geprägt. Er ist dann Kunstmaler, das hat dann sehr, sehr großen Einfluss in meine Farbauswahl.
Kinder hast du nur Jungs, oder?
Ja, ich habe Jungs.
Vielleicht hat das auch zu tun, weißt du, dass du ein bisschen mehr Grün- und Blau-Richtung bist.
Nee, ich glaube nicht. Also ich mag das dann eher so Projekt, statt zu denken, oh, was würde dann die Jungs dann gut gefallen, sondern so eher, was braucht das Projekt?
Benutzt du mehr Uni-Stoffe oder nimmst du auch Musterstoffe?
Ich nutze total gerne Musterstoffe mit dem Grunge-Stoffe. Das nutze ich dann ganz oft. Es wirkt ein bisschen wie ein Uni. Es bringt dann ganz viel Ruhe in ein Projekt, aber ist nicht so. Ich würde das dann auf Englisch sagen, so flach, bewegungslos, finde ich. So eine reine Uni nutze ich dann nur für Hintergrundstoff oder für die Rückseite. Die Grundstoffe, das ich ganz oft nutze, wie gesagt, es bringt die Ruhe wie ein Uni, aber es ist ein bisschen mehr beweglich. Da sieht man dann so ein bisschen Texture.
Wie Licht und Schatten, aber mehr Muster nimmst du nicht. Zum Beispiel sagen wir Tula Pink oder Kay Facet oder so etwas.
Zum Beispiel auch in dem Dragonfly, da habe ich dann auch ein paar Musterstoffe drin. Das ist dann auch in die Flügel und manchmal kombiniere ich beiden. Und das ist dann auch projektabhängig. Ich arbeite jetzt dann auch ein paar Schnittmuster und da habe ich dann auch mit Grunge und auch mit Musterstoffe dann zusammen kombiniert.
Und nimmst du immer als Hintergrund weiß?
Viele von meinen Quilts haben den Weiß-Hintergrund, aber ich habe dann gerade in die letzte Zeit angefangen mit anderen Farben dann als Hintergrund. Die nächste paar Schnittmuster sind auch mit dunkel oder farbiger Hintergrundstoffe.
Quiltest du selber deine Quilts?
Manchmal. Es kommt darauf an. Manchmal das Problem ist, ich fokussiere so viel auf das Design und dann denke ich später, oh, wie soll ich das jetzt denn quilten? Und es kommt darauf an, wie ist das für mich denn zeitlich und wie soll das dann im Endeffekt sein? Zum Beispiel, ich gebe dann viele von meinen Schnittmuster an eine Quilterin, das ist die Eva von Schnickschnack Quilts & More. Sie ist dann genial. Für mich ist sie dann quasi die Angela Walters von deutschsprachiger Bereich. Jetzt haben wir dann eine sehr gute Beziehung und ich kann sagen, oh, ich würde gerne in diese Richtung und sie weiß dann, okay, ja, das so soll ich das quilten. Ich habe sie dann viele Herausforderungen gegeben. Zum Beispiel Purdy Bird, das habe ich dann selber gequiltet und das ist nur mit gerader Lineal. Jeder hat seine Stärke, jeder hat seinen Teil von Quilten, was am meisten gefällt und für mich ist das richtig so Farben, Stoffe aussuchen, das Design und Quilten ist für mich das Ding, das ich muss. Und nicht unbedingt, wo ja, ich freue mich drauf, jetzt zu quilten.
Quiltet Ina auch die Applikationen oder nur das Hintergrund?
Es gibt zwei verschiedene Techniken, dass man machen kann. Traditionell ist das erstmal, dass man den Top fertig hat mit die Applikation drauf und dann danach quiltet. Ich habe dann auch auf meinem Instagram-Kanal und auch auf meinem Blog, da habe ich einen Post gemacht, wie kann man das Quilt vorher quilten und das Applikation danach drauf applizieren. Natürlich gibt es dann bei beide Vorteile und Nachteile. Da gibt es Sachen, dass du kannst, wenn du das vorher quiltest, dass du machen kannst. Und dann gibt es dann Nachteile. Also denn das Vorteil mit vorher quilten, da kannst du um das Muster quilten. Und dann hast du diese Puff, wo es dann ein bisschen herausstreicht. Der Nachteil mit das ist, da musst du um die ganze Applikationsform quilten. Und wenn man dann natürlich dann hier so vorher quiltet und dann danach die Applikation drauf näht, da siehst du dann von die Hinterseite, wo du das dann drauf appliziert hast. Also das ist das Nachteil, aber es ist viel einfacher. Da musst du nicht herum das Muster dann quilten, sondern vorher, du kannst gerade Linear machen und oder auch so ein Edge-to-Edge machen. Es macht das dann ein bisschen einfacher, finde ich.
Und welche magst du am besten? Welche Methode?
Es kommt darauf an, ob ich das quilte oder nicht. Mir gefällt momentan das Applikation danach. Weil wie gesagt, ich kann ein besseres Muster quilten. Beim Markieren, wenn ich das auf das Top markiere, dann muss ich nicht gucken, oh, ist das gerade? Weil dann musst du nicht um das Muster quilten. Die letzte zwei Quilts, eine ist dann vorher appliziert und die andere ist dann schon appliziert und wird dann gequiltet.
Was für Nähmaschine hast du? Du musst eigentlich auch eine größere haben.
Ich habe ein Bernina, das ist 740, das ist ein bisschen mehr Throat Space, aber das ist dann auch so natürlich, jeder Quilter denkt an die nächste große Maschine. Ich weiß es nicht, ob irgendwann mit einer großen Maschine, ich muss dann immer danach denken, okay, will ich das, muss ich das, habe ich genug Geld dafür, aber jetzt reicht es mir, finde ich, weil es etwas größer ist.
Bei Instagram Instagram hast du gepostet, hast du etwa so wie New York Beauty Muster gemacht, ja. Und dann kamen die kleinen Kreisel appliziert rundherum. Das ist ein bisschen anderes als deine Tiere, was du bis jetzt gemacht hast.
Ich rate, es ist gar kein Tier dieses Mal, also es ist was anderes. Viele Leute sagen, das ist ein bisschen meine Markenzeichen, mit Punkte zu arbeiten. Ganz oft ist das so, ich denke, da fehlt was. Ah, ein Punkt. Und das mag ich sehr, weil es macht es ein bisschen mehr interessant, finde ich. Das ist eine andere Muster. Das kommt wahrscheinlich so später in 21 oder vielleicht dann auch in 22. Ich arbeite ganz viel, da muss ich das dann geheim halten, bis ich bin so weit, dass ich habe das Schnittmuster dann fertig geschrieben und da muss ich dann Zeit lassen. Das kann dann so Pattern-Tester dann auch, dass sie kann das dann auch nähen und gucken, habe ich alle Maße dann richtig, habe ich Fehler. Manchmal dauert es dann eine Weile. Von Konzept bis fertig mit Muster.
Deine Muster sind auch in Englisch und in Deutsch?
Die sind nur in Englisch. Da, dass ich habe dann so lange einen Stoffladen in Deutschland gehabt, da habe ich dann immer auf Deutsch gemacht und irgendwann muss ich dann mein Mann immer wieder reinkommen. Du Schatz, ich brauche Hilfe mit das und dies und kannst du das schreiben? Und dann habe ich bemerkt, dass es war ganz viel Arbeit für ihn. Und dann wollte ich was machen, auf meine eigene Sprache. Ich finde, sprechen ist okay, aber schreiben, das ist eine andere Niveau. Das muss man richtig können. Die Kurse gebe ich auf Deutsch, aber die Schnittmuster sind auf Englisch und auch auf Englisch.
Ist auch für die deutschsprachige Näherinnen in Ordnung oder hast du Probleme gehabt damit?
Also eigentlich nicht. Ich bin beeindruckt, dass es gibt so viele Deutsche, die kann dann super Englisch und es gibt dann so viele Quilterinnen, die haben so viele Erfahrungen, auch wenn die nicht 100% alle versteht. Ich versuche dann ganz viel Illustrationen in den Schnittmuster zu packen, dass die Leute mindestens vielleicht von die Foto sehen kann. Okay, was muss ich in diesem Schritt machen? Deswegen unterstütze ich das dann auf YouTube mit meinen Videos. Einmal hatte ich eine Teilnehmerin, sie hat mir gesagt, es war total süß. Sie hat meine Videos angeschaut, erstmal auf Pause gemacht und alles in eine Übersetzerprogramm gemacht, bis sie war dann durch und dann hat sie gesagt, oh, das habe ich dann alles verstanden. Aber ja, die meisten kann das. Und ich glaube, es gibt dann mittlerweile ganz viele Quilter, die nähen mit per Inch.
Ich finde, per Inch nähen ist auch einfacher, weil wenn du hast, die Nahtzugabe ist Quarter Inch. Von ein Block, weißt du, du nimmst halbe Inch weg und das bleibt dir. Aber in Zentimeter, einige nehmen 0,6, 5, 0,7 und das wieder zusammenzurechnen und so, ehrlich gesagt, ich finde das viel komplizierter in Zentimeter.
Also für mich, ich finde Zentimeter, da dass sie die Zentimetermaß so klein ist, ich habe die Gefühl, wenn ich bin bei die Schneidematte, dann kreuzen meine Augen, weil es so klein ist. Ich brauche dann ein bisschen mehr Abstand auf die Schneidematte, dass ich das besser sehen kann. Aber das ist dann auch, das ist, was ich kenne. Das ist, wir haben natürlich Inch dann in der Schule gehabt. Aber das ist dann auch so, ich merke, es kommt drauf an, was ich mache. Mittlerweile bin ich ganz oft auf Zentimeter gekommen bei den Massen. Aber bei Nähen bleibe ich dann immer bei Inch.
Du hast auch gesagt, dass du hast Kurse gemacht. Wo warst du überall mit Kurse unterwegs?
Ich war in Hamburg bei die Anke Wechslung. Sie hat dann Patchyard. Ich war dann auch so in privaten Gruppe in Hildesheim. Ich war letztes Jahr vor dem Lockdown in München bei Quilt und Textilkunst. Auch bei Gritz Live in Uelzen. Ich habe dann wahrscheinlich dann was vergessen. Aber jetzt ist das, achso, dann auch bei Uta in Schiffdorf. Das ist dann ein bisschen nördlich von mir, Richtung Bremerhaven, momentan in Deutschland. Achso, und dann auch auf die Nadelwelt in Karlsruhe war ich dreimal gewesen und dann 2020 sollte meine vierte Mal sein, aber mit dem Lockdown, dann findet nicht statt.
Auf deiner Webseite hast du schon Kurse da geplant?
Dieses Jahr habe ich geplant, nochmal in Schiffdorf einen Kurs zu machen. Da ist auch noch in Hildesheim und dann auch in Uelzen. Da müssen wir dann abwarten, wie das dann weiterläuft. Also geplant ist es. Naja, also wir haben gedacht, okay, entweder machen wir einen neuen Termin, falls das ausfallen muss. Aber ich habe dann auch natürlich jetzt in dieser Zeit überlegt, hier so über Zoom oder sowas zu machen. Aber da muss ich dann ein bisschen schlau machen mit Technik.
Du hast auch in vielen Zeitschriften publiziert. Auf Deutsch und auf Englisch.
Die deutsche Zeitschriften war eher in meiner Zeit, als ich den Stoffladen gemacht habe. Lenes Patchwork und Quilting habe ich gemacht und ein Magazin habe ich dann für die beiden Magazinen was gemacht. Und dann habe ich dann in die letzte Zeit habe ich ein paar In Love Patchwork and Quilting, das ist eine britische Magazin. Und dann habe ich Today's Quilter, das ist dann auch eine britische Magazin, eigentlich die Schwestermagazin von Love Patchworks. Das macht mir Spaß, auch ein bisschen kleine Schnittmuster schreiben. Da muss ich dann immer in der Stil von die Magazin arbeiten. Und das kann auch manchmal eine Herausforderung sein, weil wenn man die eigene Stil hat und dann ein bisschen so anders machen, dann ist das ein bisschen mehr Arbeit, aber es macht mir Spaß.
Hast du noch etwas, das du gerne nähern würdest und überlegst, das ist etwas mal total anderes, was du bis jetzt gemacht hast?
Ich glaube, ich habe dann a Wedding Ring Quilt dann auf meine Liste. Natürlich ist es dann ganz viel Curve Piecing. Ich mag total gerne traditional Quilts. Das ist, was ich kenne dann von zu Hause. Der Gegend, wo ich herkomme, die sind eher traditional. Aber das spricht mich an. Vielleicht ist das dann so Erinnerung, aber mag ich dann total gerne traditionale Blocker und dann auch Quiltschnittmuster.
Drunken Pad ist eine deiner Lieblingsmuster, würde ich sagen, oder?
Ich nutze das dann ganz oft. Mir persönlich gefällt am besten die Long Drunkard's Pad. Ich nenne das dann Elongated. Das ist etwas länglicher und das mag ich dann total gerne. Das habe ich dann auch in die Labelle und in das Apfel und dann auch in den Purdy Bird. Da nutze ich das ganz oft, weil es ist doch ein bisschen anders und das nutze ich dann ganz viel.
Und die Wedding Ring, willst du normal oder denkst du auch so in riesengroß zu machen irgendwie?
Es würde es einfacher machen, auf jeden Fall. Ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht. Momentan habe ich dann so viel zu tun, dass es dann, da hat man dann immer so im Hinterkopf, oh, das würde ich dann auch gerne nähen, aber ob das dann kommt, weiß ich dann auch nicht.
Nähen auch deine Männer, dein Mann und deine Kinder?
Nee, die unterstützen nur. Mein Mann ist dann die offizielle Quilthalter. Das ist ganz praktisch, dass er 1,95 Meter groß ist. Natürlich kann er das dann gut. Er ist dann gut trainiert und weiß, wie man dann ein Quilt dann gerade hält. Meine Kinder haben dann auch so zum Teil dann gemacht. Die sind relativ jung und haben nicht so Interesse, aber die merken, oh, Mama, du hast ein neues Muster, das du arbeitest jetzt. Oh, mein Großer, er hat tatsächlich ein Lieblingsquilt von mir. Habe ich nicht gedacht, das ist mein Home Sweet Home. Es ist ganz viel mit Lila und ganz viel Motiven drin und das spricht ihn am meisten an. Mein Mann hilft dann auch bei viele Computerdinge, so technische Sachen. Das ist dann eher sein Bereich.
Du hast auch Templates für einige deiner Applikationen.
Das habe ich dann, diese eine Schnittmuster, den Home Sweet Home. Das ist dann auch so, ich habe das dann so eine kleine Set mit 4 verschiedenen Templates dann gemacht. Da kann man dann so eigene Projekte ausdenken. Es gibt viele Leute vielleicht, die gefallen das Quilt, aber vielleicht dauert es zu lange. In dem Fall ist das dann so die kleinere Teile von Applikationen. Aber vielleicht will man dann so ein Kissen nähen oder einen kleinen Tischlaufer oder so die eigene Projekte dann ausdenken. Und da habe ich dann so Sets gemacht, dass die kann dann so die Schablone dann kaufen aus einem kleinen Set statt einem großen Quilt.
Wenn du einen Tipp über Applikationen, sagen wir, uns erzählen würdest, welcher ist das beste Tipp für Applizieren?
Da sollte man erstmal mit die einfache Form anfangen und dann danach die komplizierte Form. Ein Kreis würde ich nicht empfehlen, die best anfangen. Da solltest du dann erstmal mit die einfachere Form anfangen, statt die komplizierte. Ich finde, das ist dann auch wichtig zu denken, obwohl man vielleicht erfahrene Quilter ist, das bedeutet nicht, dass du erfahrene Applikationsquilterin bist. Also das ist, da muss man dann auch denken, es sind zwei verschiedene Techniken. Vielleicht kannst du gut nähen, sogar dann Curven dann auch nähen, aber wenn du kommst dann hier mit Applikation, es ist eine völlig andere Technik und da muss man dann Geduld mit sich selber haben.
Hast du gezeigt, wie du mit deiner Nähmaschine nähst und war da ein Blatt und hast richtig gezeigt, da wie du da schön über die Spitze gehst. Das fand ich richtig schön zum Lernen.
Das ist dann auch so, viele habe ich dann erstmal gelernt, wenn ich habe das dann selber gemacht. Ich habe nicht unbedingt so Videos oder Bücher gelesen, wie kann man das machen. Also eigentlich war viele, das ist dann learning by doing. Also das ist dann so, wenn ich habe dann einen Fehler gemacht, dann habe ich gedacht, oh, wie kann ich das besser machen? Und dann habe ich das dann geändert, bis ich habe das dann hier auf die richtige Weg zu machen.
Und ich habe gesehen, du benutzt durchsichtige Garn zum Applizieren. Ja. Hast du bestimmte Tipps und Tricks dafür?
Ich nutze dann immer die durchsichtige Garn von Aerofill. Meiner Meinung nach, die haben die beste, aber das ist dann auch persönliche Sache. Ich kenne dann auch durchsichtige Garn, die sind etwas härter und die kann dann ganz schnell abbrechen. Das war, denke ich mal, so, die haben auf jeden Fall das dann verbessert, die Firmen. Und was mir gefällt mit diesen Nähgarn, ist es etwas dünn, aber es ist trotzdem stark. Und es schmilzt nicht. Und normalerweise mache ich dann immer die durchsichtigen Nähgarn in das Oberfaden. Und dann man hat dann so einen normalen Nähgarn in die Unterfaden, passend zum Projekt. Also wenn du dann so grau Hintergrund hast, dann mache ich dann grau in den Unterfaden. Und da kann man dann entweder mit einem Blindstich oder ein gerader Stich. Wichtig ist, dass man die Fadenspannung runtersetzt. Dann jede Maschine ist dann anders. Da muss man dann so ein paar Proben nähen, zu gucken, weil da merkst du dann auf das Applikationsstück von oben, wenn es ein bisschen zieht, dann weiß man, okay, die Fadenspannung ist dann zu hoch. Ich muss das dann niedrig stellen.
Und nicht Angst haben, diese Fadenspannung-Knopf zu bewegen. Genau. Und immer sehr wichtig ist, wenn man Fadenspannung ändert, immer den Nähfuß nach oben zu haben.
Ich arbeite dann fast nur auch mit diesen Knieheber. Da kann man dann hier die Knie gegen die Heber drücken und dann es macht den Nadel hoch. Und dann kannst du das Projekt dann unter die Nähmaschine drehen und Nadel ist immer noch drin. Es gibt dann bei Bernina diese Hover-Funktion, wo es so leicht schwebt oben auf dem Stoff. Aber das gefällt mir nicht, weil manchmal muss man dann trotzdem den Fuß da haben und ich kann dann besser Kontrolle haben, wenn die Nähfuß dann hochkommt oder runterkommt. Und ich arbeite dann nur mit das, weil natürlich muss man die Applikationsprojekte ganz viel unter die Nähmaschine bewegen.
So ein Nähheber hatte ich auch nicht gehabt früher. Und jetzt bei meiner neuen Nähmaschine habe ich auch einen. Und ich muss sagen, ich finde ihn richtig, richtig gut.
Ja, also ohne nähe ich nicht. Wir haben oder hatten vor Corona-Zeit ein Nähtreffen gehabt in Hamburg. Ich war dann immer noch nach Hamburg dann einmal im Monat gefahren. Und wenn ich habe bemerkt, oh, ich habe meine Knieheber nicht dabei, dann habe ich gesagt, okay, dann arbeite ich auf was anderes. Dann heute wird Applikationstag. Weil ohne Knieheber bei mir geht nicht. Das ist dann, ich muss den Knieheber haben.
Wie oft wechselst du deine Nähnadel?
Eigentlich sollte ich das dann öfter machen. Wie genau bei dem Rollschneider sollte man öfter das Messer dann auch wechseln. So, ich sollte das dann eigentlich öfter machen.
Ja, weil du nähst auch, bei Applikationen sind auch ein bisschen mehrere Stofflagen dann als bei normalen Piercing, ja, würde ich sagen.
Obwohl das dann so viel Lacken ist, ich nutze dann ein 70er Nadel. Das ist die beste Nadel, wenn man dann die Maschinenapplikation mit die Maschine näht, weil wenn du nimmst dann ein 80er Nadel, da sieht man den Loch, wo die Nadel in den Stoff genäht hast. Und bei dem 70er, das sieht man nicht. Es gibt dann auch eine andere Nadel, ich vergesse, wie ich heiße, es ist dann vielleicht noch ein bisschen dünner. Besonders hier bei dieser durchsichtigen Garn. Wie gesagt, das ist eine sehr feine, dünne Nähgarn, weil ein größerer Nadel ist zu ein großer Loch. Sollte man brav sein und die Nadel oft wechseln.
Ich habe so gehört, was? Nach 4 Stunden nähen.
Ach so, okay. Oh, so oft nicht. Vielleicht sollte man machen.
Weißt du, wie teuer ist so ein Nadel, wenn man denkt, kostet kein 1 Euro so, ja, ein Nadel. Ja. Und wir haben so teure Stoffe, teure Nähmaschine, alles ist so teuer. Und dann wir halten an diese Nadel da in der Maschine. Was für Nadel nimmst du? Nimmst du Topstitch oder Universal oder was für Nadel nimmst du?
Das ist dann, wie heißt diese Marke? Das ist Schmidt Universal 70.
Universal nimmst du, okay. Hätte ich gedacht, ja, nimmst etwas Spitziges.
Also das ist dann auch so, es war für mich empfohlen, hier diese Microtex-Nadel, bisher nicht genäht, aber es sollte dann auch so fein wie die 70er sein.
Nee, ich dachte, hast du eine bestimmte, besondere andere Nadel, nicht der klassische Universal-Nadel.
Ja, aber in die 70er.
Da hatte ich noch diese Aerofill-durchsichtige Garn noch nicht gesehen.
Es gibt dann auch mittlerweile ein bisschen wie Freezer Paper. Leute, die bieten das dann auch in den Shops an. Also ganz oft, wo ich habe dann Kursen gegeben, die haben dann auch das in Programm aufgenommen. Ich bin total dankbar, weil ich habe dann, wie gesagt, dann viele Produkte dann probiert. Und meine Erfahrung war, das war meine Lieblings. was ich finde dann auch genial, wenn man hier mit die durchsichtige Garn näht. Natürlich muss man nicht wechseln bei jeder Farbwechsel. Das ist dann auch ein großer Vorteil. Und ich finde, dass es so dünn ist, das sieht man dann kaum auf das Projekt.
Und merkst du einen Unterschied? Weil ich habe gesehen, du benutzt auch diese Sprühstärke genauso wie aus der Flasche kommt. Hast du etwas gesehen an deiner Nähmaschine? Musst du sie öfter sauber machen oder der Nadel?
Nee, aber das ist dann auch so, da musst du dann aufpassen. Ich nutze dann immer so ein Pressing Board, das ist ein Bügelbrett. Es ist dann quasi ein hartes Stück Holz, also eine Holzplatte und dann auch mit Vlies und so ein Baumwoll-Canvas bezogen. Und da ist dann, das ist richtig hart, da hast du dann gut Widerstand, wenn du dann die Applikation vormachst. Das muss ich dann öfter beziehen. Da hat man dann hier heiße kleine Mini-Bügeleisen und den Sprühstärker. Da muss ich das öfter benutzen. Ich nutze nie für meine Applikation so mein normales Bügelbrett. Manchmal mit dem Bügeleisen musst du das dann auch ein bisschen sauber machen, aber ich habe nie Probleme mit der Maschine gehabt.
Und wie machst du deine Bügeleisen sauber?
Gibt dann ein Tuch damit oder manchmal muss man dann vielleicht mit ein bisschen Essig, da musst du das dann heiß machen. Ich nutze dann eine richtig gute Bügeleisen, das ist von Roventa. Ich muss das nicht so viel sauber machen. Manchmal kann man dann auch mit einem nassen Tuch, da habe ich kein Problem damit.
Nee, weil ich habe letztens ganz viel auch mit der Sprühstärke gemacht, weil ich hatte ein bisschen Dreiecken, wo ich wollte, dass der Stoff noch steifer wird. Ich habe das mit Wasser dünn gemacht und so in eine Flasche gespürt. Und dann habe ich gesehen, auf einmal mein Bügeleisen ist nicht mehr so schön glatt und silber auf der Rückseite, sondern fängt ein bisschen gelbrig zu werden. Habe gedacht, na, da musst du ihn sauber machen bald.
Das kann dann auch einen Unterschied machen mit dem Marker. Ich weiß es nicht. Für mich ist das sehr wichtig, dass ich dann, da dass ich so oft nähe, dann investiere ich ein bisschen mehr Geld in mein Bügeleisen.
Benutzt du Dampf oder immer nur Trockenbügel?
Immer Dampf. Ich mag das überhaupt nicht leiden, mit einem trockenen Bügeleisen zu arbeiten. Für mich ist das nicht heiß genug. Ich mag das richtig heiß.
Und kriegst kein Problem auch mit dieser durchsichtigen Garn denn?
Gar kein Problem. Ich glaube, wie gesagt, vorher, wenn die Technologie war nicht so weit, vielleicht hat das dann auch geschmolzen, weil ich habe dann viele Leute, die haben mich auch gefragt, oh, schmilzt das nicht? Vielleicht war das dann mit die etwas älteren Produkte. Ich habe nie Problem gehabt mit richtig heißer Dampf und den Aerofil. Gar kein Problem gehabt.
Ich wollte dich auch fragen, über Unterschiede zwischen Quilten in Amerika und in Deutschland. Aber wenn du hier in Deutschland angefangen hast zu quilten, dann...
Da ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Wie gesagt, in Amerika, das ist so, dass jeder weiß, was ein Quilt ist. Und wenn du denn mit anderen Quilten in Deutschland sprichst, wie oft haben die dann auch gehört, oh, du nähst ein Kilt? Also Leute wissen erstmal nicht, dass es kein schottischer Rock ist, sondern Quilt, das ist komplett was anderes. Ist das dann bekannter in Amerika? Und ich sage immer, was Quilten zu Amerika ist, ist, was Stricken zu Deutschland ist. Also das ist, jeder weiß, wie das geht, dann habe ich die manchmal die Gefühl und mindestens die Leute wissen, was ein Quilt ist. Aber ich sehe dann auch, wenn ich dann hier unter anderen Quilter dann sehe, dann finde ich, dass die Unterschiede ist nicht so groß. Da hast du dann in Deutschland sehr traditionell und auch sehr modern, genauso wie in Amerika. Also das ist, ich finde, das ist nicht landabhängig, sondern dass die Leute wissen überhaupt, was es ist und wie es denn geht.
Und was sagt deine Mama jetzt, dass du quiltest, sozusagen als Beruf?
Ja, sie kann das kaum glauben manchmal. Weil, wie gesagt, sie war meine erste Lehrerin. Ich wollte nie die Nähte auseinanderbügeln. Bügeln war nie auf meinem Bildschirm, weil ich wollte zuvor in die Nähmaschine sitzen. Ich stinke egal, ich brauche das nicht bügeln, Mama, ich will weiter nähen. Und dann hat sie war immer frustriert, ja, aber es ist ganz wichtig, dann bleibt es dann flach und vernünftig. Ich habe dann hier so ein Projekt von mir, als ich klein war, einen kleinen Teddybär habe ich genäht und Schnittmuster, nee, brauche ich nicht, ich mache selber. Und er ist dann groß und schlank wie mein Mann und sieht nicht aus wie ein so dicker, kuschelig Teddybär sein soll. Aber ich habe das meinen Weg gemacht. Von daher, sie findet das total interessant, dass ich wollte das nie vernünftig machen. Und jetzt finde ich, es ist das A und O. Jetzt merke ich, wie wichtig das ist, dass man bügelt und dass man vernünftig schneidet und dass man vernünftig näht. Aber sie ist stolz.
Das machst du so wunderschöne Muster.
Danke.
Näht sie auch Quilts?
Nein, also wie gesagt, Hauswirtschaft Lehrerin studiert. Da hat sie dann eine Weile dann auch als Lehrerin gearbeitet. Aber ihr Leidenschaft war eher so Kochen in der Bereich. Und sie kann das, aber das ist nicht, wo ihr Herz liegt. Und das war immer, für mich war das immer der große, oh Mama, die Nähmaschine, da will ich machen. Also für mich war Stoff und Nähen immer meine Leidenschaft. Mhm. Auch das Kleinmädchen war es dann immer. Immer meint.
Quilt, dann muss sie jetzt nicht, weil hat sie bestimmt von dir.
Sie hat dann tatsächlich ein Quilt von mir. Für sie, das muss nicht sein. Sie macht dann andere Dinge und das ist auch okay. Sie ist dann Geschichte mit Organisationen und sowas und da hat sie dann immer was zu tun, aber nicht mit Nähen. Ich bin froh, dass jetzt, wir haben dann die Möglichkeit, so viel zu machen dann jetzt mit Zoom und online. Natürlich jetzt in dieser Zeit, da fehlt meine Community, weil das ist dann auch so, auch auf die Kursen, dass ich gebe, es ist nicht, oh, ich bin die Lehrer hier vorne und ihr seid so die Studenten, sondern es ist dann auch viel Austausch. Und mit meiner Nähtreffen in Hamburg, da haben wir dann auch neulich angefangen mit Zoom. Mir fehlen natürlich dann die persönlichen Gespräche. Aber ich bin froh, dass wir haben dann trotzdem die Möglichkeit, dann jetzt so viel online zu machen. Das macht die Community ein bisschen näher dran.
So, deine Nähgruppe ist in Hamburg?
Ja, weil wir haben dann 10 Jahre in Hamburg gelebt, fast 10 Jahre in Hamburg. Also ein bisschen nördlich von Hamburg, aber könnte man sagen Hamburg. Und da hatte ich dann so eine Nähtreffen. Wir haben dann einmal im Monat getroffen. Dann sind wir dann umgezogen, dann südlich von Bremen in die Heimat von meinem Mann. Und war ich dann trotzdem so immerhin gefahren.
Ah, deswegen bist du da geblieben, klar, wenn du die Frauen genau. Schon kennst und Freundschaften und alles, ja.
Ja, genau, also für mich ist das dann auch, wir haben dann auch eine Quilterin dabei und sie ist auch Amerikanerin und hat dann, glaube ich, 40 Jahre in Deutschland gelebt und sie quiltet ganz viel per Hand. Und erstmal, sie hat gedacht, ach nö, ich habe da gibt es keinen Austausch, weil ich bin Handquilterin und du bist Maschinenquilterin. Aber da hat sie dann festgestellt, da ist doch viel was zum Austauschen und so mit anderen Techniken und sowas. Und sie hat dann viele von unserer Gruppe dann auch eingeprägt, dass die haben angefangen, so per Hand zu quilten. Und das finde ich toll. Und dann, wir haben ihre Stoffauswahl dann ausgeprägt. Und das ist dann auch toll. Aber dieser Austausch ist, was mir ganz wichtig ist.
Wie viele Frauen seid ihr da?
Wir sind ungefähr so 8 bis 10. Also da gibt's einige, die kann nicht so oft kommen. Wir haben dann eine Freundin, wie kennen Sie denn von online? Sie kommt aus Dänemark und manchmal haben wir dann so einen Retreat gemacht und dann kann sie dann auch dabei kommen. Dann haben wir eine Frau, sie wohnt in Köln. Jetzt macht das dann möglich, dass sie auch auf die Zoom-Calls teilnehmen kann. Und das ist dann auch schön, dass wir kann sie dann auch sehen. Sie war dann 2-mal im Jahr vielleicht bei unserem Meeting oder dann auch auf dem Retreat. Aber jetzt können wir sie dann öfter sehen.
Ein großer Unterschied der Amerikaner, ich gucke so und die sagen da, die Quiltgruppe 100 Leute, ja. 200 Leute.
Das ist, was ich meinte dann vorher mit dem Unterschied. Also wenn du dann Quilterinnen in Deutschland kennenlernst, das ist eher Ausnahme statt selbstverständlich. Hier meine Nachbarin quiltet und der quiltet und die kenne ich. Und da gibt es die Local Quilt Shops, also wo man sich dann auch wahrscheinlich kennenlernt oder nimmst dann Kurse und sowas. Aber wenn ich Quilter in Deutschland finde, dann bin ich begeistert. Dann, oh ja, dann müssen wir dann über Stoff reden und das und dies. Und
erzählt uns nochmal, wo können wir dich finden, deine Website, Instagram und alles?
Ja, das ist dann Campbell Soup, Campbell, CAMPBALL. Soup ist SOUP.com, ist dann hier so meine Webseite. Und dann meine Instagram-Seite ist dann auch Campbell, aber mit Unterstrich Soup Unterstrich Diary. Aber das findet man dann hier so die Verlinkung auf meine Webseite, campbellsoupdiary.com. Da schreibe ich dann auch einen Blog. Das ist dann quasi nur über Quilten und auch auf Englisch. Ja, da kannst
du. Da hast du auch Tutorials, hast du und auch hast du auch einen Link zu deiner YouTube-Seite.
Ja, genau. YouTube und ich habe dann auch so Facebook, wobei ich bin nicht so aktiv auf Facebook. Ich bin eher auf Instagram. Da habe ich dann auch manchmal auf Facebook was gepostet, aber nicht so oft wie bei Instagram.
Und jetzt, dass du Campbell Soup Diary wieder gesagt hast, wie bist du zu dem Namen gekommen?
Campbell ist mein Mädchenname. Das ist eigentlich, wie mein Blog heißt. Bin in Deutschland umgezogen, wollte ich dann trotzdem so Kontakt mit meiner Familie haben und dann auch zeigen, was ich nähe in dem Moment. Ich habe dann damals ganz viel mit Handtaschen genäht und wie gesagt gar nicht mit Quilten gehabt. Und dann später habe ich das dann auch ein bisschen so für den Stoffladen gehabt und dann später für den Quiltschnittmuster. Aber das war, ich habe nie dann geplant, oh, ich glaube, ich will dann Schnittmuster schreiben, sondern das ist für mich so ein kleiner Schritt-für-Schritt-Prozess. Das hat mich dann auch ein bisschen überrascht, wie das gekommen ist.
Okay, Campbell, deine Mädchenname und Soup Diary von dieser Suppe.
Campbell Soup ist der berühmteste Marke in Amerika für Suppe. Also wenn du dann eine Suppe kaufen willst, die berühmteste Marke ist dann Campbell's und ist ein bisschen wie Tempotaschen. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, hast du ein Tempo? Aber wo ist denn Taschentücher ist? Und das war dann ganz oft, wenn ich habe mit jemandem telefoniert und die haben meinen Namen nicht richtig verstanden, dann habe ich dann immer gesagt, Campbell, wie die Suppe. Ach so, okay, so schreibt man das. So ist das Diary, ist dann Tagesbuch. Also da ist das Mädchenname, so auch mit die Markerverbindung und dann die Tagesbuch.
Ich schreibe immer in dem Podcast daneben deine Webseite und Link dazu, sodass alles das gleich sehen können, wenn jemand deine wunderschöne Muster sehen will und kaufen und machen kann. Das war sehr schön, dass du dabei warst, Alison. Dankeschön nochmal und ich wünsche dir alles Gute.
Ja, danke.
Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell@gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quilt Karussell.